SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo und zurücktreten bitte. Tja, die nächste Zeit könnte anstrengend werden für Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen. Denn wenn es hart auf hart kommt, dann plant die Lokführergewerkschaft GDL ab der kommenden Woche den Bahnverkehr in Deutschland wieder größtenteils lahmzulegen. Im festgefahrenen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn läuft aktuell die Urabstimmung der Gewerkschaft. Am Dienstag soll dann verkündet werden, ob die GDL dann tatsächlich streikt. Dem Bahnmanagement wirft die GDL eine Verweigerungshaltung vor. Die Bahn selbst spricht von einer Attacke der GDL auf das ganze Land. Doch neben dem Streit zwischen Bahn und GDL führt die Lokführergewerkschaft auch noch einen Machtkampf mit der eigentlich größeren Gewerkschaft EVG, mit dem Ergebnis, dass das Arbeitsklima bei der Bahn mittlerweile deutlich leidet. Warum die GDL diesen Konflikt befeuert und ob und wie es einen Weg raus gibt aus dieser verzwickten Lage, das fragen wir gleich einen Experten. Außerdem haben wir eine Frau getroffen, die früher lange in der Gastronomie gearbeitet hat, die den letzten Corona-Lockdown aber genutzt hat, um sich beruflich komplett neu zu orientieren und jetzt Erzieherin in einer Kita werden will. Vorher begleiten wir aber die Bundespolizei am Bahnhof Kehl. Seit Anfang August müssen nämlich alle Einreisenden nach Deutschland einen 3G-Nachweis vorlegen, also dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Neue Regeln mitten in der Ferienzeit zu kontrollieren, das ist ohne Frage eine undankbare Aufgabe und das, wo die Bundespolizei eh schon Überstunden ohne Ende angehäuft hat. Das und mehr jetzt in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, seit Anfang des Monats gilt, wer nach Deutschland kommt, muss eine vollständige Impfung, einen negativen Test oder die Genesung von Corona nachweisen. Und zwar egal, ob er oder sie mit dem Flugzeug, der Bahn oder mit dem Auto einreist. Flächendeckende Grenzkontrollen gibt es zwar nicht, aber Stichproben, die die Bundespolizei zum Beispiel am Bahnhof in Kehl durchführt.
Der Grenzbahnhof in Kehl am Rhein. Beamte der Bundespolizei haben sich am Bahnsteig postiert. Als die Regionalbahn aus Straßburg einfährt, geben sie dem Lokführer ein Zeichen und steigen in Zweiertrupps in den Zug. Einzelne Fahrgäste werden gezielt angesprochen und nach Impfdokumenten oder Corona-Tests gefragt. Die Fahrgäste reagieren freundlich und rücken bereitwillig die erforderlichen Dokumente raus oder zeigen ihre Corona-App auf dem Smartphone mit dem Nachweis, dass sie geimpft oder getestet sind. Nach wenigen Minuten verlassen die Beamten den Zug, der jetzt weiterfahren kann. Bei den bisherigen Stichproben haben die Grenzschützer nur wenige Reisende getroffen, die die erforderlichen Dokumente nicht hatten. Peter Hutt, Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Offenburg, zieht eine erste Bilanz.
Von den kontrollierten Personen wurden 0,4% beanstandet. Und dieser Trend, den kann ich auch hier für unseren Bereich bestätigen. Also wir hatten lediglich 3 Feststellungen.
Die Betroffenen müssen jetzt mit einer hohen Geldbuße rechnen. Die meisten Reisenden aber haben Verständnis für die zusätzlichen Kontrollen.
Vernünftig, um das Virus so weit wie möglich einzugrenzen und nicht eine vierte Welle zu riskieren.
Das ist ein Schutz für die Bevölkerung.
Doch nicht immer läuft alles so glatt wie heute für Peter Weibel und seine Kollegen.
Die Leute regen sich ab und zu wegen Nichtigkeiten auf. Wenn sie gestresst sind vom Arbeitsalltag, wenn sie nicht in der Kontrolle sein wollen.
Dann heißt es für den erfahrenen Bundespolizisten.
In der Ruhe liegt die Kraft. Ich bin eher ein ruhiger Mensch, ja, aber wir werden auch darin geschult.
Peter Weibel und seine Kollegen verlassen den Bahnhof und gehen auf den Vorplatz, wo die Straßenbahn mit den Pendlern aus dem benachbarten Elsass ankommt. Auch hier wird stichprobenartig kontrolliert.
Haben Sie den aktuellen Impftest? Ja,
Valon Kamaray hat zwar erst vor 3 Monaten die Polizeischule verlassen, weiß aber, worauf es jetzt ankommt.
Ja, man muss ein bisschen Verständnis zeigen, Einfühlungsvermögen. Man muss einfach kommunikativ stark sein und versuchen, diese Spannungsspitzen mit Kommunikation glatt zu bügeln.
Die Taktik geht auf. Keine besonderen Vorkommnisse. Die Grenzkontrollen werden nur stichprobenartig durchgeführt. Politik und Bundespolizei setzen auf die abschreckende Wirkung. Schließlich drohen bei Verstößen Strafen von bis zu 25.000 Euro. Stationäre Kontrollen wären personell auch nur schwer zu stemmen. Schließlich sitzen die Bundespolizisten schon heute auf einem Riesenberg Überstunden, räumt Pressesprecher Peter Hutt ein.
Es sind ja bundesweit Millionen von Überstunden angehäuft worden durch Beamte der Bundespolizei, die jetzt dann nach und nach auch abgebaut werden müssen. Und das belastet auch nochmal die Personalsituation Aber Freizeit muss sein, das ist sehr wichtig, um gerade wieder einen Ausgleich zu bekommen, um arbeitsfähig zu bleiben.
Die Bundespolizei kontrolliert stichprobenartig die verschärfte Corona-Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland. Eindrücke davon waren das im Beitrag von Laura Koppenhöfer und Wolfgang Brauer.
Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zug fährt ein.
Ja, oder auch nicht, denn die Zeichen bei der Deutschen Bahn stehen auf Streik. Am Dienstag will die Lokführergewerkschaft GDL das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt geben. Und schon jetzt droht GDL-Chef Klaus Wieselski, dass der Streik dann auch lange ausfallen könnte. Dem Bahnmanagement wirft er vor, gar kein Interesse an einer Lösung am Verhandlungstisch zu haben. Wolfgang Schröder ist Professor für Politikwissenschaften und Gewerkschaftsexperte an der Universität Kassel. Herr Schröder, die GDL fordert 3,2% mehr Lohn in 2 Stufen, zudem eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Sind diese Forderungen denn angemessen, während die Bahn wegen der Pandemie Verluste in Milliardenhöhe schultern muss?
Ja, die Frage kann man durchaus stellen, weil man muss ja sehen, die GDL ist ja nicht alleine auf dem Platz. Es gibt eine andere Gewerkschaft, die EVG, die im letzten Jahr schon einen Abschluss getätigt hat von 1,5% Beschäftigungssicherung, Qualifikationsbausteine. Das, was die GDL jetzt macht, ist ein Überbietungswettbewerb. Dieser Überbietungswettbewerb ist eine durchaus nicht unerhebliche Belastung des Betriebsklimas. Gleichzeitig kann diese Gewerkschaft diese Forderung stellen. Sie ist eine eigenständige Gewerkschaft, die eine eigene Mitgliedschaft hat, die vor allen Dingen im Bereich der Lokführer zu sehen ist. Und in diesem Sinne sollte die Bahn auf jeden Fall die Verhandlungen mit der GDL auf dieser Grundlage führen können.
Das heißt aber, wenn die GDL da, wie Sie sagen, einen Überbietungswettbewerb führt, ist das dann auch ein Machtkampf mit der EVG?
Auf jeden Fall. Und zwar dieser Machtkampf findet statt vor dem Hintergrund des Tarifeinheitsgesetzes. Dieses sieht vor, für jeden Bereich muss festgestellt werden, welche Gewerkschaft ist die Mehrheitsgewerkschaft. Und nur die Mehrheitsgewerkschaft ist in der Lage, einen Tarifvertrag abzuschließen. Und das hat die Voraussetzung, dass man erstmal klären muss, wer ist überhaupt die Mehrheitsgewerkschaft in dem jeweiligen Bereich. Und das hätte jetzt bedeutet, dass die GDL ihre Mitgliederzahlen offenlegt, genauso die EVG. Und beide Gewerkschaften haben das nicht gemacht. Und daraufhin hat die Bahn eine Prognose erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse der Betriebsratswahlen. Und das Ergebnis war eben, dass die GDL in 16 Betrieben dominant ist. Dieses Ergebnis erkennt die GDL bislang nicht an. Und hier ist in der Tat Klärungsbedarf gegeben, weil sonst kann dieses Gesetz nicht funktionieren.
So ein Miteinander, wie Sie es sagen, das muss ja dann am Schluss trotz allem auch irgendwie möglich sein. Das scheint aber bei der Bahn nicht der Fall zu sein. Da geht es sogar so weit, dass die Gewerkschaftsmitglieder als Kollegen völlig zerstritten sind zum Teil. Zugübergaben fallen aus, liest man. Das heißt, Defekte werden nachfolgenden Kollegen nicht gemeldet. Anfeindungen passieren, Beschimpfungen, sogar Drohungen. Sind am Ende nicht die Beschäftigten selbst sogar die größten Leidtragenden darunter?
Ja, das ist in der Tat ein riesiges Problem, was da aufgetreten ist, dass diese Gewerkschaftskonkurrenz nicht nur einfach eine Konkurrenz ist. Wer ist besser in der Lage zu organisieren und wer ist besser in der Lage, die Bedingungen der Beschäftigung zu denken und zu praktizieren, sondern es hat eine Dimension des Kulturkampfes angenommen. Und diese kulturelle Dimension der wechselseitigen Bezichtigung führt dann zu Beleidigungen und zu einem Betriebsklima, wo die Beschäftigten in der Tat auch ein Stück weit die Opfer sind. Weil man muss ja sehen, die Arbeitsbedingungen leben ja nicht nur davon, ob man 1,2 oder 1,5% oder 2% mehr Lohnerhöhung bekommt, sondern dass es insgesamt auch ein förderliches Miteinander gibt. Und das scheint in diesem Unternehmen gegenwärtig nicht der Fall zu sein. Man muss natürlich auch fragen, welchen Anteil daran das Management und die Bahnführung selbst hat. Also man kann das nicht nur zwischen den Gewerkschaften herausarbeiten, was für Fehler und für Vorbehalte hier existieren, sondern man muss sich auch anschauen, und das Ganze hat ja eine Vorgeschichte, der Umbau der Bahn, die Privatisierung der Bahn, alles muss schneller gehen, alles muss ökonomischer werden. Also insofern ist es immer auch ein Konflikt um die Zukunft der Bahn. Und da kann man die GDL nicht einfach nur in eine Ecke stellen, sondern man muss sich natürlich auch mit deren Argumenten wirklich seriös auseinandersetzen.
Gleichzeitig sagt die Bahn, die GDL polemisiert gegen das Management und gegen die EVG. Man könnte also fragen, kämpft die GDL nicht fair? Wäre eine Möglichkeit. Aber dann muss man auch genauso fragen, kämpfen denn die anderen fair?
Also was man beobachten konnte, ist, dass die GDL, um ihre Position in der Gewerkschaftskonkurrenz zu verbessern, die Konkurrenzgewerkschaft EVG in unzuträglicher Weise diffamierte und sie als Teil des Managements, als Teil des Establishments ins Ziel der Kritik rückte und damit wirklich einen maßgeblichen Beitrag zur Unfairness geleistet hat. Aber es ist ja nicht immer eine Gruppe, die man da kritisieren kann, sondern da ist insgesamt eine Klärung notwendig in diesem Dreigestirn von Bahnmanagement, EVG und GDL, weil ansonsten wird man diese Konfliktlage, die jetzt existiert, nicht bereinigen können. Und dass dies nicht einfach ist, kann man ja auch daran ermessen, dass es schon viele Schlichtungsversuche gegeben hat, die am Ende eben nicht zu einer Befriedung der Verhältnisse geführt haben. Also es geht auch um die Kultur innerhalb der Bahn. Und da ist das Management auch besonders gefragt und herausgefordert, einen fundamentalen Beitrag zur Verbesserung des Klimas zu leisten.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, um diesen Tarifstreit jetzt zu lösen?
Also es ist ja kein normaler Tarifstreik, weil sonst könnte diese emotional-kulturelle Dimension nicht so eine große Rolle spielen. Insofern muss man vermutlich wirklich nochmal ein Moratorium, eine Schlichtung, eine zusätzliche Aktivität entwickeln, die über das hinausgeht, was augenblicklich auf der Tagesordnung steht. Weil selbst wenn das Management jetzt die Forderungen der GDL akzeptieren würde, wäre damit ja keine strukturelle Befriedung der Verhältnisse erreicht. Insofern ist mehr zu tun. Es geht wirklich um die Strukturfrage. Wie kann man eine faire Gewerkschaftskonkurrenz unter den Bedingungen eines höchst ökonomisch orientierten Unternehmens realisieren? Und da müssen alle Beteiligten ihren Beitrag leisten.
Sagt der Gewerkschaftsexperte Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Am Dienstag will die GDL das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt geben und rechnet anschließend mit Streiks. Ich weiß. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber manche sind einfach viel zu schön, um wahr zu sein, weil sie alle unsere Vorurteile zu bestätigen scheinen. Gerade erst hat ein großes Versicherungsportal veröffentlicht, die Autofahrer welcher Marken am häufigsten Punkte in Flensburg haben. Und ganz vorne liegen die richtig dicken Schlitten. Platz 3 teilen sich Audi, BMW und Land Rover. Platz 2 Jaguar. Und Platz 1 der fleißigsten Punktesammler geht an Porsche. Ja, und an die glücklichen Gewinner schreibt Jan Seidel unseren Brief der Woche.
Liebe Porsche-Fahrer, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn Sie und ich, wir wissen doch genau, das ist alles gar nicht so. Also, es ist schon so, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Natürlich, Ihre Mühlen beschleunigen sagenhaft schnell, wenn man das Gaspedal nur anguckt. Und das kann schon Spaß machen, vor allem, wenn man aus einer Kurve kommt. Und der Porsche hat eben auch nicht den Geschwindigkeitsmesser mitten im Armaturenbrett, sondern traditionell den Drehzahlmesser, weil man Geschwindigkeit eben fühlt und nicht abliest. Und dabei kann man sich eben auch mal vertun. Schließlich hat der lahmste Porsche, den man aktuell neu bestellen kann, schon satte 300 PS. Und da wird's schon kurz nach dem Einkuppeln ein bisschen knapp, wenn man in der Tempo-30-Zone nicht zu schnell sein will. Aber wir wissen auch, liebe Porsche-Fahrer, Sie als Gutverdiener können die Bußgelder zahlen und tun das gerne. Und eigentlich ist es ja auch ganz schön, den Staat auf diese Weise unterstützen zu können. Keine pauschalen Steuern, sondern selbstbestimmte Abgaben. Das geht sogar für die FDP. Denn jeder Punkt in Flensburg bringt Geld in die Staatskasse und tut uns allen damit Gutes. Und dann ist das doch ein schöner Weg, das Gemeinwohl zu fördern. Wenn es der Staat jetzt noch hinbekommen würde, die ganzen Einnahmen aus den Strafzetteln koordiniert in Umweltschutzprojekte zu stecken, dann wären wir gleich noch einen Schritt weiter oder eine Autobahnausfahrt. Und wenn wir dann noch ein paar Jahre in die Zukunft gucken, dann sind wir auch nicht mehr mit einem Verbrenner unterwegs, sondern mit einem Elektroauto auf Ökostrom. Wenn wir dann noch recherchieren, dass der schnellste Elektro-Porsche aktuell ungefähr in Lichtgeschwindigkeit von 0 bis zur höchsten Bußgeldklasse von 800 Euro beschleunigt, dann ahnen wir, vielleicht wird Autofahren ja am Ende noch gelebter Umweltschutz und alles wird gut. Ich jedenfalls zähle auf Sie. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Jan Seidel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Johannes aus Heidelberg hat uns gemailt, dass in seiner Firma seit einer Weile virtuelle Talkrunden mit der Führungsriege stattfinden. Dort wird zum Beispiel über anstehende Veränderungen und künftige Strategien gesprochen. Grundsätzlich dürfen Mitarbeiter auch Fragen stellen. Aber mein Eindruck ist, schreibt Johannes, dass sich niemand traut, die Wahrheit auszusprechen. Das Ganze hat dann eher den Charakter von virtuellem Schulterklopfen. Ich würde schon gerne auf kritische Punkte hinweisen, ich will aber nicht als Querulant wahrgenommen werden. Wie kann ich meine Kritik konstruktiv vorbringen? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es die Situation häufiger in Unternehmen gibt. Und so erlebt das auch unser Karrierecoach Martin Werle.
Ja, Sie sollten mich jetzt sehen, ich schmunzle, Johannes, weil das kenne ich ganz genau. So ist es in den Firmen oft, dass in solchen Runden eben nur das Positive genannt wird und dass oft bei den Führenden die wahren Verhältnisse im Unternehmen gar nicht mehr ankommen. Ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. Erstens glaube ich, dass viele Führungskräfte durchaus ein Interesse an der Wahrheit haben, aber die meisten Mitarbeiter verhalten sich wie Hofnarren und präsentieren nur das, was gern gesehen ist. Das bedeutet, sie können sich abheben, wenn sie ehrlicher sind. Aber sagen Sie nicht, diese Strategie, die geht garantiert in die Hose, das würde als Kritik, als Übergriff aufgefasst, sondern stellen Sie einfach kluge Fragen. Beispielsweise könnten Sie sagen, ich habe mir überlegt, welches Ziel wir mit dieser Strategie verfolgen, nämlich das und das. Und es könnte ja sein, dass der Erfolg eintritt. Andererseits habe ich aber die Befürchtung, dass, und jetzt nennen Sie das, was Sie kritisch sehen. Also immer einerseits, andererseits denken, die Absicht würdigen des Managements, aber dann knallhart eine Realität entgegensetzen. Und wenn Sie das auf diese diplomatische Weise und mit fachlichem Verstand tun, dann heben Sie sich positiv ab, ob virtuell oder persönlich, und dann fördert das Ihre Karrierechancen, statt diesen Chancen zu schaden.
Auch Martina aus Landau hat uns gemailt. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst und will sich offenbar in eine höhere Lohnstufe eingruppieren lassen. Sie fragt, kann ich von meinem Chef einfordern, mich von meiner normalen Arbeit zu befreien, damit ich die Stellenbeschreibung für eine höhere Gehaltsgruppe anfertigen kann? In anderen Fachbereichen ist das die Arbeit des Chefs. In unserem Bereich aber muss sich der Angestellte selbst darum kümmern.
Das hängt ein bisschen davon ab, was in Ihrer Firma üblich ist. Wenn es dafür den Spielraum gibt, wenn Sie von der Arbeitslage her das machen können, wenn es andere auch tun, dann können Sie das durchaus besprechen. Sie haben das Wort einfordern verwendet. Also wenn Sie es einfordern, wenn Sie die Forderung stellen, ich will von der Arbeit befreit werden, um eine Stellenbeschreibung für eine höhere Gehaltsgruppe anzufertigen, dann habe ich leichte Bauchschmerzen dabei, weil es doch ein wenig bürokratisch klingt. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie es nicht einfordern, sondern dass Sie vielleicht aufzeigen, dass es ein Wunsch ist, dass Sie aufzeigen, wie Ihre Arbeit dennoch laufen kann, dass Sie auch den Vorteil der Firma betonen. Und wenn Sie es mit etwas diplomatischem Fingerspitzengefühl anpacken, dann glaube ich, kann es klappen und auch zu Ihrem Vorteil sein.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Sorge ist sehr groß. Wir verlieren ca. 30% an Aushilfen, weil Sie sagen, wir haben in der Krise keinen Hinterhalt gehabt, finanzielle Grundlagen. Die haben sich andere Arbeit gesucht.
Tja, das hat uns vor ein paar Wochen hier in SWR1 Arbeitsplatz ein Wirt erzählt. Und der Personalmangel in der Gastronomie ist durchaus ein Problem der Corona-Krise. Doch jede Geschichte hat immer zwei Seiten. So haben viele bisherige Bedienungen oder Aushilfen aus der Gastronomie die Krise als Chance genutzt und sich etwas Neues, was Sichereres, was mit besseren Arbeitsbedingungen gesucht. Eine von ihnen hat Wolfgang Brauer getroffen.
Ich glaube, der Punkt war, dass ich einfach mal draußen war aus der Gastronomie, nicht in diesem Hamsterrad gelaufen bin und kein rechts, kein links gesehen habe, sondern einfach nur geknottelt habe und geguckt habe, dass das Geld reinkommt. Und jetzt habe ich gesehen, es geht auch ohne. Ich habe irgendwann gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Das Umdenken kam bei Melanie Brust durch die Corona-Zwangspause. Die 43-jährige Pfälzerin heißt eigentlich ganz anders, möchte ihren Namen aber nicht im Radio hören. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Bedienung in der Gastronomie. Doch diesen Job hat sie vor ein paar Tagen endgültig an den Nagel gehängt, obwohl sie immer gerne im Restaurant gearbeitet hat. Denn durch Corona, den Lockdown und die Kurzarbeit wurde ihr bewusst, sie muss in ihrem Berufsleben etwas ändern. Das hatte als Friseurin begonnen, vor mehr als 20 Jahren. Nach einer kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit dann der Wechsel in die Gastronomie. In einem gutbürgerlichen Restaurant in der Nähe von Ludwigshafen fand sie Arbeit als Bedienung. Ihre Berufung, wie sie meint, dazu noch mit einer deutlich besseren Bezahlung.
Ich habe das halbtags verdient, was ich als Friseurin Vollzeit verdient hätte.
Dann der Einschnitt. Mit der Geburt ihrer zwei Kinder musste Melanie Prust ihre Arbeit im Restaurant zurückfahren, mit finanziellen Einbußen. Da das Geld nicht reichte, nahm die alleinerziehende Mutter einen Zweitjob an und fuhr vormittags 2 Stunden lang Waren aus.
Man muss ja dann immer noch die Kinder berücksichtigen, die muss man ja dann auch wieder zu einer gewissen Zeit abholen und dann geht's zu Hause weiter, ja, also dann hat man den dritten Job eigentlich.
Dann kam Corona, im März 2020 der erste Lockdown. Ihre beiden Kinder, 9 und 13, mussten zu Hause bleiben. Das Restaurant wurde geschlossen.
Dann saß ich erst mal da und habe gedacht, hoppala, Existenzängste, wie geht's weiter, ja, und zum Glück hatte ich einen anderen Job, der systemrelevant war und er ist mir dann entgegengekommen, mein Chef, und hat gesagt, dann fährst du bei mir mehr und so bin ich wenigstens dazu komme, weitermachen zu können.
In ihrem Zweitjob als Ausfahrerin. Dazu bekam die 43-jährige Pfälzerin Kurzarbeitergeld. Gleichzeitig hatte sie aber jetzt auch mehr Zeit für ihre Kinder. Diese sah sie plötzlich mit anderen Augen, denn den alten Tagesablauf gab es plötzlich nicht mehr.
Die Kinder waren im Hort und die waren in der Ganztagsschule und man hat das Gefühl gehabt, die sind gut versorgt. Und abends, was hat man gehabt? Man kam um 4 oder 5 heim, man hatte noch 2, 3 Stunden mit den Kindern, dann sind die ins Bett. Also man hat gar nicht so viel mitgekriegt. Und das war halt jetzt anders. Ja, man hatte viel mehr den Einblick in das Leben der Kinder, ja, und in die Defizite, die da sind und in das Bedürfnis, was da ist, weiterhin.
Sie spürte, ihre Kinder brauchen mehr Betreuung bei den Hausaufgaben, bei sozialen Kontakten und in ihren Sportvereinen.
Das war der Grund, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Alternative.
Doch das war leichter gesagt als getan. Schon früh hatte Melanie Prust überlegt, sich beruflich weiterzuentwickeln. Aber...
Also ich bin nur so ein kleiner Schisser, ich habe da ein bisschen Angst.
Doch während der Corona-Zeit und der Kurzarbeit konnte sie diese endlich überwinden. Unterstützt wurde sie dabei vom Arbeitsberater Remo Gewiss von der Agentur für Arbeit in Landau. Er sagt, Melanie Prust ist kein Einzelfall.
Wir haben das schon gemerkt, dass sich seit Corona mehr Menschen bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben mit einem erweiterten Beratungsbedarf. Und wir merken schon, dass auch aufgrund von Kurzarbeit zum Beispiel die Menschen vielleicht auch mehr Zeit haben, sich über ihre beruflichen Qualifikationen Gedanken zu machen. Angst ist natürlich auch dabei. Menschen, die arbeitslos sind und nicht wissen, wie es einfach beruflich weitergehen kann.
Remo Gewiss vom Team Lebensbegleitende Berufsberatung im Erwerbsleben beriet auch Melanie Prust mehrere Stunden und machte ihr Mut, einen Neuanfang zu wagen.
Ich habe gedacht, mit 2 Kindern allein, das schaffe ich nie, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich habe damals nur einen Hauptschulabschluss gemacht und der Herr Gewiss hat mir wirklich gut ins Gewisse geredet und hat gesagt, so, und das ist machbar und wir können das hinkriegen und es gibt einen Plan A und es gibt sogar einen Plan B. Also ich war froh, dass ich ihn am Telefon hatte.
Plan A ist? Eine Ausbildung zur Erzieherin. An 3 Erzieherschulen hat Melanie Prust sich schon beworben. Sie hofft darauf, dass es klappt.
Wer hätte gerne Erzieherin und in der Jugendhilfe?
Sollte Plan A scheitern, dann möchte sie sich zur Berufskraftfahrerin ausbilden lassen. Erfahrungen durch ihre Lieferfahrten im Nebenjob hat sie schon.
Raus aus der Gastronomie, hoffentlich rein in die Kita. Über den beruflichen Neustart nach der Corona-Krise war das ein Beitrag von Wolfgang Brauer. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.